Hallo und herzlich willkommen beim Letzten Aufguss, dem Klimapodcast der Presse.
Bei uns hört ihr die entscheidenden Fakten in Sachen Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit.
Mein Name ist Theresa Wirth.
Ich bin Matthias Auer.
Und mein Name ist Christine Meierhofer.
So, und wie jede Woche beginnen wir auch diesen Aufguss mit einem Mitbringsel oder mit einem kleinen Spiel. Ich bin dran und habe euch was mitgebracht. Ich muss es leider vorlesen, aber ist gut, weil dann ihr könnt eh nichts sehen. Auf einen kalten und harten Winter folgte ein spätes und nasses Frühjahr. Es regnete wochenlang in Strömen, die Ernten wurden vernichtet, Getreidepreise schnellten in die Höhe. Flüsse stiegen über ihre Ufer, Gewitterschirme mit gigantischen Hagelkörnern verschlimmerten die Lage. Menschen litten Hunger und mussten vor den Wassermassen fliehen. Jetzt die Frage an euch, was ist passiert und wann?
Ist das Thomas Mann die Buddenbrooks?
Nein.
Also, fast.
Ich hätte gesagt, die Bibel irgendeiner dieser.
Nah dran.
Wirklich?
Naja, na, zeitlich nicht, aber in die Richtung geht's.
Aber du willst wissen, woher das ist, oder? Oder was es beschreibt?
Ja, also man könnte das theoretisch kennen, man muss es natürlich auch nicht kennen.
Gib uns noch einen Tipp.
Es hat sich in Frankreich abgespielt.
Mhm.
Es wird hier wirklich heftig nachgedacht, muss ich sagen.
In Frankreich. Na, ich habe keine Ahnung, bitte.
Aber ist das jetzt eine echte Nacherzählung von was oder ein...
Das ist quasi ein Bericht, der damals, jetzt verrate ich Sie, es ist nicht vorgestern gewesen, sondern schon einige Zeit her, so vom britischen Historiker Peter Frankopan zitiert wird in seinem Buch Zwischen Himmel und Erde. Und zwar geht es dabei um das Ende der kleinen Eiszeit in Europa, 1787-88. Frankopan argumentiert, dass er sagt, diese Extremwetterereignisse hätten auch dazu beigetragen, dass es eben in der armen Bevölkerung zu großen Protesten gekommen ist, die dann letztlich zur Französischen Revolution geführt haben. Also in dem ganzen Buch beschäftigt er sich damit, wie das Klima, Extremwetterereignisse Einfluss auf Aufstieg und Niedergang von Zivilisationen haben können. Das habe ich euch mitgebracht. Auch ein bisschen, um zu zeigen, dass es Überschwemmungen nicht nur diesen September gegeben hat, sondern immer.
Und nicht nur der Aufstieg und Niedergang gewisser Parteien damit vielleicht beeinflussen.
Oder der Buddenbrooks.
Okay,
ich fand's gut.
Ich fand's auch gut. Es war sehr schwierig.
Ja, es war urschwierig. Ja. Ich hätte überhaupt keine Chance gehabt. Aber euch mute ich ein bisschen mehr zu. Aber wir sind quasi im Thema ein bisschen drinnen, oder?
Genau, also man wird sich's schon denken können. Wir wollen heute noch einmal über das Extremwetterereignis sprechen, das wir vor ein paar Wochen in Österreich erlebt haben. Da gab es ja Starkregenereignisse und daraufhin auch starke Überschwemmungen, vor allem in Ostösterreich. Da sind 5 Menschen ums Leben gekommen, ganz viele Häuser sind zerstört oder beschädigt und viele Menschen sind davon betroffen gewesen. Genau, und wie das eben so ist bei diesen Dingen oder wie wir das auch schon kennen, wird ja dann im Nachhinein immer sehr viel auch darüber geredet. Wie erklärt sich das jetzt? Wo kommt das her? Wer oder was ist sozusagen schuld an dem, was da passiert ist? Und das Ganze hat dann in dieser Wahlkampfphase, die ja war, auch gleich nochmal zu einer Politisierung dieser Debatte geführt. Mhm. Und da wollen wir heute noch einmal ein bisschen Fakten in die Diskussion einbringen.
Voll. Also ich glaube, was da ja oft mitschwingt, ist diese Frage, die da immer auftaucht, wo die einen sagen, ja, das ist ja Wetter, das hat es immer schon gegeben, so Überschwemmungen genauso, das kennt man gerade im Donauraum. Und die anderen, die dann sofort schreien, hey, das ist der Klimawandel, jetzt müssen wir was tun.
Da ist vielleicht ganz hilfreich, wenn man zum Einstieg einmal kurz den Unterschied definiert zwischen Wetter und Klima, weil das wird ja im Alltag oft auch synonym verwendet, was ja ein bisschen ein Unsinn ist. Also was ist Wetter? Wetter ist das, was wir jeden Tag erleben, wenn wir auf die Straße rausgehen. Also heute scheint die Sonne, morgen regnet es, in 2 Monaten schneit es vielleicht. Das ist Wetter, verändert sich sehr rasch und kann mal so sein und mal so. Und Klima ist im Grunde die Beobachtung vom Wetter über einen Zeitraum von meistens 30 Jahren. Da werden dann Durchschnitte gebildet, durchschnittliche Niederschlagsmengen, durchschnittliche Temperaturen etc. Und dieses Klima steckt so ein bisschen fest, was ist das mögliche Wetter in einer bestimmten Region. Also das heißt, so langfristige Veränderungen, die eben das Klima verändern, verändern auch die Möglichkeit dessen, was und wie häufig eine bestimmte Art von Wetter in einer Region vorkommt oder nicht. Das alles macht es jetzt aber natürlich noch nicht einfacher zu sagen, wie viel Klimawandel ist zum Beispiel in den Überschwemmungen, die wir jetzt erlebt haben, dabei. Aber da gibt es ja zum Glück einen relativ jungen Forschungszweig, der sich genau damit beschäftigt, Theresa.
Genau, der nennt sich Attributionsforschung oder auch Zuordnungsforschung, also quasi das Feld in der Klimawissenschaft, die eben bestimmte, also ganz konkrete Ereignisse, Wetterereignisse, also meistens Extremwetterereignisse dem Klimawandel zuordnen, oder sie versuchen es und schauen sich dann an, welche Rolle hat der Klimawandel da möglicherweise gespielt. Das können jetzt Hitzewellen sein, das können Waldbrände sein, Stürme oder eben auch Überschwemmungen und Hochwasser, wie jetzt in Mitteleuropa. Und da hat sich eben das Institut World Weather Attribution am Imperial College in London, die sind da eben ganz vorn dabei bei dieser Attributionsforschung, also sind eigentlich führend, haben das mit begründet, kann man so sagen. Ja, und die haben sich jetzt in einer ganz kürzlich herausgekommenen Studie eben mit diesen Hochwassern in Österreich und den anderen mitteleuropäischen Ländern befasst. Also es ist erstmals auch Österreich wirklich davor gekommen in so einer Studie. Und es ist ganz interessant, was die dabei machen. Also da muss man zuerst einmal ein Ereignis überhaupt definieren. In Europa haben sie sich jetzt eben diese 4 Tage, wo es ganz stark geregnet hat, angeschaut. Und dann das quasi in ihren Modellen durchlaufen lassen.
Was sind denn das für Modelle?
Ja, warte. Ich habe da den Klaus Haslinger, das ist ein Hydroklimatologe bei der Geosphere Austria. Der war bei dieser Studie mit dabei, also hat mitgewirkt und mitgeschrieben. Und den habe ich das auch gefragt und der hat das so erklärt.
Dann schaut man sich Klimasimulationen an, die zum einen einmal in einer präindustrialen Welt laufen gelassen werden, also quasi Simulationen mit CO2-Gehalt vor der industriellen Revolution, also geringerem CO2, niedrigeren Temperaturen. Und dann schaut man sich Klimasimulationen an, die eben mit zusätzlichen Treibhausgasemissionen das Klima simulieren. Und dann suche ich in diesen 2 Simulationswelten, sage ich jetzt einmal, diese Art von Ereignis. Das heißt, 4 Tagesniederschlagssummen über dem Gebiet. Wie haben sich diese verändert? Und dann kann ich feststellen, ob es hier einen Unterschied gibt. Das heißt, sprich, ob es im heutigen Klima, in dieser Klimasimulation, einen Unterschied gibt zwischen diesen 4-tägigen Niederschlagssummen im Vergleich zu den präindustriellen Klimasimulationen.
Also verstehe ich das richtig? Du musst es mir da, glaube ich, noch ein bisschen einfacher erklären. Ist es im Grunde so, ich habe ein Klimamodell, da werfe ich alle Daten hinein von dem Ereignis, was jetzt gerade war. Und dann drücke ich quasi bei CO2 und Temperatur auf die Taste Klimawandel weg. Das heißt, ich habe weniger CO2 und niedrigere Temperaturen. Und das Modell rechnet mir aus, um wie viel weniger in dem Fall es geregnet hätte. Oder
genau, so ungefähr. Aha. Also die Modelle werden dann auch noch mit historischen Daten, also wie das Wetter quasi in dieser Region sich abgespielt hat in den letzten 100 Jahren zum Beispiel, je nachdem, was man da eben auch für Daten hat, auch noch gefüttert. Und dann wird das sozusagen verglichen. Und da kann man eben dann ziemlich genau ausrechnen, was jetzt da der Unterschied ist.
Und was ist rausgekommen für Österreich?
Ja, also für Österreich und Deutschland, Polen und so weiter ist eben rausgekommen, dass gerade bei diesem Ereignis die Niederschlagssummen um 7% zugenommen haben durch den Klimawandel, durch die Klimaerwärmung. Das heißt, der Regen war intensiver dadurch.
Aber gar nicht so dramatisch, oder? 7% ging
das jetzt nicht
noch viel.
Das klingt jetzt nicht so dramatisch, wenn man sich dann natürlich die Mengen anschaut, sind dann 7% vielleicht dann doch nicht ganz unerheblich. Also das Ereignis selber, diese starken Regenfälle, man hat das auch oft gehört, diese 5B-Wetterlage, also das ist dieses Tiefdruckgebiet, das vom westlichen Mittelmeer über Italien und Österreich Richtung Polen zieht und eben große Regenmengen bringt. Das hat es ja früher auch schon gegeben und das wäre auch ohne die Klimaerwärmung passiert, aber ist eben dadurch intensiver vonstatten gegangen.
Wir reden jetzt hier Anfang Oktober. Diese Studie ist irgendwie letzte Woche oder vor 1,5 Wochen oder so herausgekommen. Das Hochwasser war vor
2 Wochen.
Ja. Wie geht denn das, dass das so schnell passiert? Man würde ja jetzt annehmen, sich das alles anzuschauen, durchzurechnen, das dauert.
Das ist eben auch dieses Neue dran an dieser, auch das Außergewöhnliche eigentlich an dieser Art der Forschung, dass sie eben, sie haben diese Modelle aufgestellt, über viele Jahre hinweg, auch mit Peer-Reviews und so weiter. Aber mittlerweile sind die eben schon so gut, dass man sagen kann, man braucht jetzt eben schnell eine Antwort, weil wenn du das 2 Jahre lang dir anschaust, dann interessiert es niemanden mehr. Mhm. Und da werden dann eben aktuelle Daten reingefüllt oben sozusagen. Mhm. Und dann kannst du relativ schnell ein Ergebnis haben. Natürlich ist es dann immer begrenzt genau auf dieses definierte Ereignis und jetzt auch nicht auf viele andere Sachen anwendbar. Also, aber es ist schon ganz cool. Also sie haben ja, glaube ich, nicht mal eine Woche gebraucht, um da diese Ergebnisse zu haben.
Also die 7% verwirren mich jetzt ein bisschen, ehrlich gesagt, weil ich habe doch, bilde ich mir ein, irgendwo gelesen, es wäre durch den Klimawandel die Wahrscheinlichkeit doppelt so hoch,
ja,
dass es zu diesen Niederschlägen kommt. Wie geht das jetzt zusammen oder irre ich mich da?
Nein, das stimmt schon. Das war auch ein Ergebnis der Studie. Das ist aber ein bisschen kompliziert. Also prinzipiell werden diese Wetterereignisse jetzt nicht häufiger, aber es wird eben dadurch, dass es mehr Regenmengen gibt, dass die eben steigen, wahrscheinlicher, dass es eben zu diesen kritischen Ereignissen kommt. Also dass es zu einem Hochwasser kommt, das ist einfach wahrscheinlicher geworden dadurch. Der Herr Haslinger hat das aber auch nochmal erklärt. Den lassen wir jetzt einfach nochmal zu Wort kommen.
Dieses Ereignis wurde hervorgerufen durch eine sehr spezielle Wetterlage, diese 5B-Wetterlage, die schon sehr oft in den Medien auch kolportiert worden ist. Und wir sehen aber in der Häufigkeit dieser Wetterlagen keinen Trend in der Beobachtung. Da gibt es einmal mehr davon, da gibt es einmal weniger, aber es gibt über die Jahrzehnte keinen eindeutigen Trend. Das heißt, die Wetterlage an sich wird nicht häufiger, aber durch die Intensitätszunahme wird häufiger ein bestimmter Schwellenwert oder werden eben Summen erreicht oder überschritten, ab denen es zu Hochwasser oder zu kritischen Situationen kommt.
Hast du es jetzt verstanden?
Besser. Ein bisschen besser. Nein, aber ich nehme auf jeden Fall mit, es ist nicht so einfach zu sagen, der Klimawandel ist schuld, und es ist auch nicht so einfach zu sagen, es ist eh nur das Wetter.
Ganz genau.
Ich finde ja, die Fortschritte, die die Attributionsforschung gemacht hat, kann man auch gut ablesen an dem Stellenwert, den sie hat, zum Beispiel in den Berichten des IPCC, des Weltklimarats, wo ja immer der aktuelle Stand der Forschung von tausenden Wissenschaftlern bewertet wird. Und 2015 beim vorletzten Sachstandsbericht war das noch so, dass der Weltklimarat gesagt hat, das ist uns eigentlich zu unsicher, das ist noch zu jung und steht auf zu, weiß ich nicht, wackeligen Beinen, als dass wir das mit aufnehmen könnten. Und 6 Jahre später, also 2021, im letzten Sachstandsbericht, hat sich das schon geändert gehabt. Also da war die Attributionsforschung dann schon ein fester Bestandteil dessen, was dort berichtet wurde. Also es wurden auch Prognosen gemacht, wie sich bestimmte Extremwetterereignisse in der Häufigkeit und Intensität entwickeln werden, je nachdem, wie stark die Temperatur der Erde noch ansteigt.
Also wenn Sie sich jetzt schon so viele Ereignisse auch angeschaut haben, gibt es da irgendwelche Trends, die man beobachten kann oder größere Aussagen, die man treffen kann über bestimmte Ereignisse, also dass die eher vom Klimawandel beeinflusst werden als andere?
Ja, die Antwort ist ja. Und zwar einerseits, wenn man sich eben die Studien vom Weltklimarat ansieht, die in ihren Prognosen sehr eindeutig sind, wenn es ums Thema Hitzewelle geht oder um Dürren auch. Also zum Beispiel bei einem Anstieg der Temperaturen um 2 Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau wären Hitzewellen, die früher einmal im Jahrzehnt, immer global gesprochen, einmal im Jahrzehnt vorgekommen sind, schon 4,1-mal so häufig und eben auch deutlich intensiver. Schwere Dürren wären bei 2 Grad schon doppelt so häufig. Und im Vergleich dazu sind Starkniederschläge, so wie wir es jetzt erlebt haben, wird schon auch häufiger, aber bei weitem nicht so sehr, wie es eben bei Hitze und Dürre ist. Und genau dasselbe hat auch eine Analyse von Carbon Brief, das ist so ein Recherchenetzwerk, die sich unterschiedliche Attributionsstudien der letzten Jahre angesehen haben, herausgefunden. Also die haben gesagt, ja, in 71% dieser Fälle, wo halt Forscherinnen und Forscher gesagt haben, wir schauen uns jetzt dieses Hochwasser oder diesen Waldbrand an, in 71% der Fälle war der Klimawandel ein entscheidender Faktor dafür, dass es eben heißer war, stärker gebrannt hat, länger gebrannt hat, mehr Wasser da war. Aber das gilt eben für alle Extremwetterereignisse in Summe. Und wenn man es dann wieder runterbricht auf die einzelnen Arten, also zum Beispiel Hitzewellen, dann sieht man hier, ist es zu über 90% der Fall. Also bei Hitzewellen kann man eigentlich fast immer sagen, spielt der Klimawandel zumindest mit. Bei Dürren ist das so zwischen 60% und 70% der Fall und bei Starkniederschlägen eigentlich nur knapp über die Hälfte. Also jedes zweite schwere Unwetter hat mit dem Klimawandel nichts zu tun. Und das schreiben aber die Attributionsforscher selbst. Also da ist die Wissenschaft auch sehr klar und offen in der Kommunikation dessen, was sie da eigentlich leisten und welchen Anteil der Klimawandel hat und welchen eben nicht.
Also es scheint wirklich sehr komplex zu sein, wenn es dann nicht nur die einzelnen Ereignisse unterschiedlich gewichtet sind, wie sehr sie jetzt mit dem Klimawandel zusammenhängen, sondern wenn dann auch noch je nach Art ein unterschiedlicher genereller Zusammenhang möglich ist. Wie entscheidet man da eigentlich, welche Ereignisse man sich jetzt anschaut als Forschende?
Also nehmen natürlich nicht jedes Ereignis, Wetterereignis her, sondern schauen sich dann einerseits an, wie sehr wird darüber berichtet, wie stark ist jetzt auch die Diskussion in den Medien, was ist da jetzt der Grund, war das jetzt Wetter oder Klima? Und andererseits ist auch ausschlaggebend, wie sehr die Menschen betroffen sind. Also ist das jetzt ein Ereignis, das eine stark besiedelte Gegend betrifft oder ist das irgendein Sturm irgendwo in einer Wüste, den quasi viele nicht mitkriegen überhaupt und nicht betroffen sind? Und so wird dann auch entschieden, ob da jetzt so eine Studie gemacht wird. Ich meine, es kann ja sehr viel Klarheit auch in die Debatten dann bringen, vor allem wenn das dann so schnell passiert. Also innerhalb von einer Woche ist das, glaube ich, schon ein wichtiger Beitrag da auch um zu wissen, was passiert da jetzt überhaupt, aber auch welche Schlüsse ziehen wir daraus? Also wie gehen wir jetzt damit um?
Das hat man eigentlich auch bei der Debatte, die in Österreich geführt worden ist, ganz gut gesehen, weil da ging es dann ganz viel um Bodenversiegelung, um Hochwasserschutz oder nicht, um bebautes Hochwassergebiet oder nicht.
Ja, voll. Ne? Also das ist voll schnell auch mit rein in die Diskussion gekommen, auch mit dem Thema Renaturierung, was machen wir mit den Flüssen? Und das spielt natürlich auch eine Rolle, gerade bei Überschwemmungen. Aber wenn man jetzt Hydrologen fragt, dann ist es schon auch so, dass man, wenn so ein großes Regenereignis, also mehrere Tage lang durchgehend so viel Niederschlag gibt, dann ist jetzt die Bodenversiegelung auch ein Faktor, der vielleicht jetzt nicht ganz ausschlaggebend ist, ob es da jetzt ja zu einem Riesenhochwasser kommt. Weil also die Böden sind einfach, wenn es einen Tag lang durchregnet, tendenziell einfach mal erschöpft und voll, also ihre Sickerungsfähigkeit und dann fließt es einfach weiter. Aber ganz kann man das mit der Bodenversiegelung natürlich auch nicht von der Hand weisen. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel einen Quadratmeter Boden ansieht, also eine versiegelte Fläche, wenn es da 300 Liter regnet, dann fließt 270 Liter einfach ab. Und bei einer unversiegelten Fläche sind es nur 60 Liter. Also das ist schon ein großer Unterschied von ungefähr 1,5 vollen Badewannen, die dann entweder in den nächsten Bach fließen oder in den nächsten Keller oder eben auch nicht.
Der Punkt, über den du da gerade sprichst, der wird auch zum Beispiel vom Weltklimarat eigentlich recht deutlich hervorgehoben, dass gerade das Überschwemmungsrisiko eben nicht ursächlich mit dem Klimawandel in Zusammenhang zu bringen ist. Also wohl ein stärkerer Niederschlag, aber nicht das Überschwemmungsrisiko an sich, weil es so viele andere Faktoren gibt, die da wichtiger sind. Also wie sehr sind die Flüsse begradigt? Wie nah bauen die Menschen direkt am Ufer ihre Häuser und Siedlungen? Wie ändert sich die Schneedecke zum Beispiel? Ja, also das haben wir gerade in den Bergen auch gemerkt. Viele waren froh, dass es kalt genug war, dass das Wasser am Berg oben geblieben ist und so halt auch viele Gebiete Österreichs ein Stück weit verschont geblieben worden sind. Deswegen finde ich diese Attributionsforschung total hilfreich, weil natürlich weder die Recht haben, die sagen, alles Wetter, alles egal, und auch nicht die Recht haben, die sagen, oh mein Gott, es kommt ein Hagelkorn, das ist der Klimawandel, schnell eingraben oder Windrad bauen. Also beides ist ja irgendwie jetzt ein Kurzschluss, wie wir mittlerweile wissen. Und je genauer man weiß, welche einzelnen Faktoren tatsächlich eben zu Überschwemmungen in dem Fall führen, desto eher kann ich darauf reagieren. Und da gibt es schon, finde ich, berechtigte Kritik auch eben daran, dass man sagt, ja, das ist alles der Klimawandel, weil man dann natürlich ein bisschen Aufmerksamkeit wegbekommt von anderen Maßnahmen, die man setzen könnte, die tatsächlich die Hochwassergefahr oder die Überschwemmungsgefahr schneller eindämmen. Frühwarnsysteme, Dämme bauen, Häuser woanders hinbauen und so weiter und so fort.
Weil du gesagt hast, Dinge, die man jetzt schneller machen kann gegen Hochwasser und so weiter. Du hast natürlich vollkommen recht. Also da gibt es viele Maßnahmen, wo man ansetzen muss. man darf natürlich das andere auch nicht vergessen. Also dass prinzipiell wir darauf schauen, dass wir das verhindern, was wir verhindern können. Also auch die Klimaerwärmung so weit eindämmen, dass es nicht einfach noch stärkere Niederschläge und so weiter gibt. Ich glaube, da brauchen wir uns eh nicht streiten. Ich wollte es nur gesagt haben.
Findet Zustimmung in dieser Runde, glaube ich. Gerade das Ereignis Hochwasser ist für die Komplexität eigentlich ein super Beispiel. Die Friederike Otto, die ja diese führende Attributionsforscherin ist, hat in einem Interview mit dem Milo, der heute nicht da ist, auch gesagt, ob irgendwie ein Extremwetterereignis dann tatsächlich zu einer Katastrophe wird. Das hängt von der Vulnerabilität der Ökosysteme, aber auch der sozioökonomischen Systeme ab, auf die dieses Wetterereignis trifft. Und das beschreibt eigentlich ganz gut, was wir auch bei diesem Hochwasser gesehen haben.
Ja. Was ich ja vorher vergessen habe zu erwähnen, es war ein zweites Ergebnis der Studie, war ja auch, also sie haben sich auch angeschaut, wie das jetzt weitergeht. Also wenn die Erderwärmung weiter steigt und uns diese 2 Grad mehr bringt, ist rausgekommen, dass solche Regenereignisse dann noch einmal intensiver werden, um 5%, also bis 2050. Das klingt jetzt auch nicht viel, kann aber dann durchaus auch einen Unterschied machen. Und da kann man sich ja dann doch gezielt drauf vorbereiten. Also ich weiß nicht, wenn man sich zum Beispiel das Beispiel Wien angeschaut hat, da war jetzt im Wienfluss ein 1000-jährliches Hochwasser, was uns trotzdem vor noch nicht so große Probleme geführt hat, weil wir vor 120 Jahren die Stadtverwaltung damals den Hochwasserschutz so gebaut hat, dass der auf ein 1000-jährliches Hochwasser ausgelegt ist. In Zukunft müssen wir dann vielleicht noch einmal da was draufsetzen, weil wir wissen, es wird tendenziell mehr. Und es war jetzt schon, also in Wien war es schon am Limit. Also der Kanal ist wirklich fast übergegangen.
Die guten Nachrichten sind ja, dass nicht nur die Städtebauer in Wien vor 100 Jahren, du hast gesagt 100 Jahre, irgendwann waren auch immer 120, ja, du ungefähr. Weißt das genauer, schlau genug waren, sondern dass sich die Menschheit auch global gesehen immer besser auf solche Naturkatastrophen einstellen kann. Also da gibt es natürlich auch alle möglichen Daten und Statistiken dazu. Und obwohl sich die Zahl der Naturkatastrophen seit den 70ern verfünffacht hat, ist die Zahl der Todesopfer drastisch gesunken, und zwar überall, nicht nur im reichen Westen, sondern auch in Entwicklungs- und Schwellenländern. Und es sind auch die wirtschaftlichen Schäden im Grunde gesunken, wenn man es als Anteil von der globalen Wirtschaftsleistung rechnet. Also nominell wird das natürlich immer mehr, aber wenn man es vergleicht mit dem Wohlstand, also mit dem, was man alles kaputt machen könnte, dann ist es eigentlich immer weniger geworden, was eine gute Nachricht ist, meiner Meinung nach. Da spielen viele der Dinge, die du genannt hast, eine Rolle. Aber gerade in ärmeren Ländern geht es da stark auch um den Ausbau und Aufbau von Frühwarnsystemen.
Um noch einmal letztes Mal die Studie zu zitieren. Die haben sich das nämlich auch angeschaut, jetzt gerade dezidiert auf dieses Ereignis, verglichen mit dem Hochwasser von 2002. Da werden sich manche noch erinnern können, das war ja auch sehr heftig in Österreich und anderen Ländern. Und damals sind in allen betroffenen europäischen Ländern 232 Menschen gestorben. Und heuer waren es unter Anführungszeichen nur 24. Also das sind natürlich, ist immer noch tragisch, aber dann doch ein ziemlicher Unterschied.
Wir haben ja auch in Österreich dieses Mal gesehen, dass in puncto Vorbereitung und Katastrophenschutz viele Dinge auch sehr gut funktioniert haben. Zusammenfassend kann man sagen, also wir müssen auf jeden Fall, Theresa, du hast uns noch einmal darauf hingewiesen, wie komplex die Sache auch ist, an den Klimaschutzmaßnahmen festhalten. Da braucht es auf jeden Fall noch einiges. Dann müssen wir uns anpassen an das, was da ist. Nicht nur an den Klimawandel, sondern eben auch an die anderen Gegebenheiten, die eben zu solchen Dingen wie Hochwassern führen. Und da, glaube ich, zahlt sich es gerade auch in Österreich nochmal aus, genau hinzuschauen, okay, wie machen wir manche Dinge und wie könnten wir es vielleicht auch anders machen.
Ich mag zum Schluss vielleicht noch ganz kurz eine Passage von dem Buch, das ich eingangs, das ist ein tolles Buch übrigens, habe ich das schon erwähnt, Zwischen Erde und Himmel. Peter Frankopan hat sich nämlich angeschaut, habe ich schon erzählt, Extremwetterereignisse in der Menschheitsgeschichte. Es sind leider ein bisschen viele Seiten, aber sonst ist es ganz toll. Und eine Conclusio des Buches ist, dass es tatsächlich Extremwetter immer gegeben hat und immer auch in irgendeiner Form extreme Klimaereignisse, aber die waren immer lokal begrenzt und haben nie den gesamten Planeten betroffen. Und der Klimawandel heute ist aber ein globales Phänomen. Und also das ist ein Zitat von ihm, wo er schreibt, auf 98% der Erde war das 20. Jahrhundert das wärmste der vergangenen zwei Jahrtausende. Und das ist dann schon wieder ein Unterschied zu allem, was er bis dahin erzählt hat.
Für alle, die auch gerne lesen, aber vielleicht nicht ganz so dicke Bücher wie du, Matthias, für die hat unsere Kollegin Anja Drexler einen Mutmacher mitgebracht.
Yes. Mut! Angesichts von der Naturgewalt von Extremwetterereignissen kann man sich schon mal ohnmächtig fühlen. Doch es gibt immer etwas, das man in puncto Klimaschutz oder Nachhaltigkeit unternehmen kann. Was konkret? Das hat das Climate Change Center Austria im neuen Maßnahmenkompass Klima to Go gesammelt. Dort finden sich mehr als 1000 Vorschläge, um aktiv zu werden. Konkret kommen diese Vorschläge zum Beispiel vom Klimarat der BürgerInnen oder vom Nationalen Energie- und Klimaplan. Von Tipps zur Reduzierung von Lebensmittelabfällen bis sauberes Heizen ist da alles Mögliche dabei. Neben Ratschlägen für Haushalte richtet sich vieles aber auch an Politik und Unternehmen. Etwa der Ausbau der Digitalisierung bei Öffis oder der Ausbau von BürgerInnenbeteiligung an klimafreundlichen Projekten.
Yes. Spannend, und steht da zu Hochwasser auch was drinnen? Also was ein Land zum Beispiel tun sollte?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe das jetzt geschwind aufgemacht und werde das jetzt einfach ausprobieren.
Live recherchiert, toll.
Ja, da steht drinnen, naturnahen Hochwasserschutz fördern und Einbezug ökologischer Indikatoren sowie wasserspezifischer Kriterien.
Klingt so ähnlich wie das, was wir jetzt gerade geredet haben. Ne?
Und ist dann, natürlich sind jetzt nur die Überschriften, die ich vorgelesen habe. Da gibt es dann jede Menge Details, die man sich anschauen kann und Berichte, die man lesen kann.
Also die Antwort ist ja, es gibt was dazu.
Es gibt was dazu. Ich muss jetzt sagen, da würde ich dann vielleicht doch eher dein Buch lesen.
Es war mir eine Freude, wie immer mit euch beiden.
Alles rund ums Hochwasser und um andere Klimathemen gibt es auf diepresse.com/klima.
Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt sie doch bitte weiter an eure Freundinnen, Familie, aber gern auch Leute, die ihr nicht mögt. Können ja auch noch was lernen.
Und wir hören uns wieder in 2 Wochen.
Ciao.
Ciao.